Guten Morgen nochmal von mir. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich den Mark Twain. Er hat zum Beispiel das Buch Huckleberry Finn geschrieben. Aber ich habe von ihm noch was ganz anderes gelesen. Und zwar soll er mal einem Mann begegnet sein. Und dieser Mann, der hat sich über die Bibel beschwert. Der Gemeinde, also Mensch, diese Bibel, da stehen so viele unverständliche Sachen drin. Und das ärgert mich. Also die sind unverständlich und deshalb ärgerlich für mich. Der Mark Twain war ein paar Sekunden leise und hat dann gesagt, mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Bauchschmerzen, sondern diejenigen, die ich verstehe. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ihr euch wiederfindet, aber das, was Mark Twain gesagt hat, das zeigt, dass er diese hohen Ansprüche der Bibel anerkannte. Dass er gemerkt hat, Mensch, das hat was mit meinem Leben zu tun, was da drin steht. Und das, was ich verstehe, das sollte ich dann auch umsetzen. Und weil ihm das wahrscheinlich schwer fiel teilweise, hat ihm das Bauchschmerzen bereitet. Ich persönlich glaube, dass die Bibel das Wort des lebendigen Gottes an uns ist und dass Gott durch sein Wort, durch die Bibel zu uns spricht. Und dass das, was er uns in seinem Wort weitersagt, das könnte man auch als Benutzerhandbuch für unser Leben ansehen, das betrifft also auch unser Leben. Und deshalb sollten wir das ernst nehmen, was Gott uns zu sagen hat. Und in dem Abschnitt, den wir heute lesen wollen, da geht es auch um einige Männer, die begriffen haben, dass das, was Jesus gelehrt hat, genau mit ihrem Leben etwas zu tun hatte. Und deswegen hat es ihnen auch etwas Bauchschmerzen bereitet. Ich möchte einfach den Text mal vorlesen. Es steht in Lukas-Evangelium. Kapitel 20, es sind die Verse 9 bis 26. Und ich lese es heute mal aus einer etwas neueren Übersetzung, aus der neuen Genfer Übersetzung, weil die sprachlich einfach etwas näher an unserer heutigen Sprache dran ist und leichter verständlich ist. Lukas 20, die Verse 9 bis 26. Daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, er verpachtete ihn und verreiste dann für längere Zeit. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter verprügelten den Diener und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Mann einen anderen Diener, aber dem ging es nicht besser. Sie verprügelten ihn, trieben ihren Spott mit ihm und jagten auch ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten, auch den wiesen sie ab, sie schlugen ihn blutig und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was soll ich tun? Fragte sich der Besitzer des Weinbergs. Ich werde meinen Sohn schicken, ihn, den ich so sehr liebe. Vor ihm werden sie Achtung haben. Als die Pächter den Sohn kommen sahen, überlegten sie, was sie tun sollten. Das ist der Erbe, sagten sie zueinander. Wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen? Er wird kommen und sie umbringen und den Weinberg wird er einem anderen anvertrauen. Die Zuhörer waren entsetzt. Nur das nicht, sagten sie. Jesus sah sie an und sagte dann, was bedeutet denn jene Schriftstelle? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Da sie jedoch entschlossen waren, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen, beauftragten sie einige Männer damit, ihn zu beobachten. Diese sollten sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich, und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. Sie legten ihm deshalb eine Frage vor. Meister, sagten sie, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute die List. Zeigt mir eine Silbermünze, sagte er zu ihnen. Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Gebt Gott, was Gott gehört. Und sie hat zwei Punkte, sind beide nicht allzu lang. Gib Gott deine Liebe, ist der erste Punkt. Und der zweite heißt, gib Gott dein Leben. Bevor ich jetzt aber anfange mit der Predigt, möchte ich noch mal kurz beten. Bitte bleiben Sie dazu sitzen. Herr Jesus Christus, dein Wort trifft uns. Und ja, so wie es der Mark Twain auch gesagt hat, ihm bereiten nicht die Bibelstellen Bauchschmerzen, die er nicht versteht, sondern diejenigen, die er versteht. Herr, bitte, ja, wir merken was von dieser Wahrheit und wir bitten dich, hilf uns, ja, dein Wort richtig zu verstehen und es auch anwenden zu können. Bitte hilf mir, dass ich ja, dein Wort richtig weitergebe. Amen. Also der erste Punkt, gib Gott deine Liebe. Und dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das war für das Volk und insbesondere auch für die religiösen und vielleicht auch für die politischen Führer des Volkes war das sehr gut verständlich, was er ihnen damit sagen wollte. Ihnen war klar, der Weinberg, das sind wir, das Volk Israel. Und der Mann, der diesen Weinberg angelegt hat, das ist Gott. Die Pächter, das sind unsere religiösen und unsere politischen Führer. Und die Diener, das sind die Propheten, die Gott immer wieder zu seinem Volk geschickt hat. Und wer in der Bibel liest und wer da sieht, wie oft Gott Propheten zu seinem Volk geschickt hat und dann auch wieder liest, wie unmöglich das Volk teilweise mit diesen Propheten umging, der wundert sich sicherlich. Zum Beispiel der bedeutende Prophet Jeremia, der wurde von dem Volk bzw. vom König wurde er verhaftet, geschlagen und letztlich in eine Zisterne geworfen. Und in dieser Zisterne, da wäre er entweder im Schlamm unten drin erstickt oder irgendwann verhungert, wenn der Schlamm nicht tief genug gewesen wäre. Aber zum Glück sind einige Männer, hatten den Mut, ihn wieder rauszuziehen aus dieser Zisterne und ihn zu retten, ihm das Leben zu retten. Das nur als ein Beispiel, wie das Volk Israel oder wie die Führer Israels teilweise mit den Propheten Gottes umgingen. Und Jesus selbst stößt einmal so einen Seufzer aus über Jerusalem, den können wir auch nachlesen in Lukas 13, 34, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Also wir sehen schon, als Prophet Gottes zum Volk Israel geschickt zu werden, das war nicht gerade das, was man sich so gemeinhin als einen Traumjob vorstellt. War man nicht besonders angesehen, sondern konnte froh sein, wenn man im Leben davon kam. Und mit diesen Propheten, also mit den Dienern in unserem Gleichnis, da gingen die Pächter sehr rau um. Haben sie verprügelt und wieder weggeworfen, haben ihnen auf jeden Fall auch nicht das gegeben, was sie wollten. Also entschließt sich dieser Besitzer letztendlich, seinen geliebten Sohn zu schicken. Und für uns heute ist klar, dieser geliebte Sohn, das kann kein anderer sein als Jesus Christus, der auf diese Welt kam. Und dann ist dieser Unterschied so krass, was der Besitzer sagt und was sich der Besitzer denkt und was die Pächter sagen. Der Besitzer sagt sich, ich werde meinen Sohn schicken. Ihn, den ich so sehr liebe. Vor ihm werden sie Achtung haben. Und dann im Gegensatz dazu die Pächter, die sagen, das ist der Erbe. Wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Auf der einen Seite diese Liebe Gottes, auf der anderen Seite die Verachtung der Menschen Und wenn man versucht, das mal auf unsere heutige Situation zu übertragen, dann kann man sagen, wir leben in einer Welt, in der Unrecht, Tod, Krieg, Terror regiert, oder eine Welt, die auf jeden Fall davon gezeichnet ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann berührt es uns eigentlich kaum noch, was so um uns herum geschieht. Es berührt uns kaum noch, dass gestern wieder 40 Menschen in Damaskus von irgendeiner Bombe zerrissen wurden. Nur weil irgendjemand gemeint hat, er wird damit seinem Gott einen Gefallen tun. Es berührt uns kaum oder vielleicht auch gar nicht, dass unsere Hosen, unsere T-Shirts, unsere Hemden, Blusen, Röcke von irgendwelchen Kindern in Asien hergestellt werden, die dafür einen Hungerlohn bekommen. Und es berührt uns auch kaum noch, dass jedes Jahr in Deutschland fast 100.000 Kinder sterben müssen, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblickt haben. Aber in all diesen Beispielen, da geht es um Menschen. Es sind nicht einfach nur leere Schicksale, sondern es sind Menschen. Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und Menschen, von denen Gott wollte, dass sie leben und dass sie würdig leben können. Menschen, die Gott liebt. Das ist immer ja, diese Liebe Gottes und im Gegensatz dazu unsere Herzen, die vielleicht fast schon so hart sind wie die der Weinbergpächter, die sich sagen, das ist der Erbe, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und wir sagen uns, ach, mir doch egal, wer mein T-Shirt genäht hat, Hauptsache ich bekomme es billig. Oder mir doch egal, was da gestern in Damaskus passiert ist, Hauptsache bei uns in Deutschland sind wir sicher. Wir sind leider der Not der Menschen gegenüber gleichgültig geworden. Und wir sind ja, im gleichen Maße auch Gott gegenüber gleichgültig geworden. Und dabei sind die beiden wichtigsten Gebote, die Gott uns gegeben hat, sind folgende. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und allein schon dieses T-Shirt-Beispiel, das zeigt uns, dass wir diese beiden Gebote nicht einhalten. Wir lieben die Menschen nicht genug, um ein bisschen mehr für ein T-Shirt auszugeben, das vielleicht fair gehandelt wurde. Und indem, dass wir die Menschen, die ja Gott geschaffen hat, die Gott liebt, in die Gott seine Kreativität, seine Schöpferkraft hineingelegt hat, indem wir die nicht lieben, da zeigen wir, dass wir auch diesen Schöpfer eigentlich nicht lieben. Denn das, wenn wir ihm das zerstören, was er gemacht hat, zeugt von wenig Achtung diesem Schöpfer gegenüber. Und im Gleichnis, da sagt Jesus, dass der Besitzer des Weinbergs kommen wird und dass er diese Pächter umbringen wird. Und genauso wie diese Pächter mit ihrem Verhalten den Zorn des Weinbergbesitzers auf sich gezogen haben, genauso ziehen wir mit unserem Verhalten auch den Zorn Gottes auf uns. Es ist Gott nicht gleichgültig, wie wir mit seinen Geschöpfen umgehen, insbesondere mit den Menschen, die in seinem Ebenbild geschaffen wurden. Er möchte, dass wir unsere Mitmenschen und ihn lieben. Und es wird ein Tag kommen, an dem wir Rechenschaft vor Gott abgeben müssen über unser Leben. Und an diesem Tag wird es egal sein, ob wir unsere Mitmenschen nur mit Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar mit offener Feindseligkeit entgegengetreten sind. Feindseligkeit oder Gleichgültigkeit, beides ist keine Liebe. Und letztlich weiß ich gar nicht genau, was schlimmer ist. Ist Feindseligkeit schlimmer oder ist Gleichgültigkeit schlimmer? Und das, was Jesus mit diesem Stein sagt, wo er sagt, jeder, der auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, der wird von ihm zermalmt, das zeigt eigentlich dasselbe Prinzip. Es gibt Leute, die stürzen sich voller Wut auf Gott und klagen ihn an wegen allem Möglichen. Sie stürzen sich auf ihn, sie werden trotzdem den Kürzeren ziehen. Andere, die leben vor sich hin, ohne mit Gott zu rechnen, ihnen ist Gott gleichgültig und irgendwann kommt dieser Stein auf sie zugerollt. Und beiden geht es schlecht, den Gleichgültigen und den Feindseligen. Und die Schriftgelehrten und die hohen Priester, die das gehört haben, was Jesus gesagt hat, die hat diese Aussage getroffen. Die haben gemerkt, Mensch, dieser Jesus, der redet ja von uns, der meint ja mich. Und genauso meint Gott auch dich, wenn er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und auch dann, wenn er sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese Aussage sollte uns treffen, so wie das Mark Twain gesagt hat, dass diese Bibelstellen, die er versteht, ihm mehr Bauchschmerzen bereiten als die, die er nicht versteht. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Das war der erste Punkt, gib Gott deine Liebe. Und wir kommen zu dem zweiten Punkt, gib Gott dein Leben. Die religiösen Führer, die waren ziemlich sauer auf Jesus, nachdem er das gesagt hat, dieses Gleichnis mit dem Weinberg, weil er ihnen damit ziemlich in ihre Parade reingefahren ist. Aber sie hatten gleichzeitig Angst davor, ihn verhaften zu lassen, weil sie wussten, das Volk, das hängt ihm an, das Volk schätzt ihn und wenn wir ihn verhaften lassen, dann wird sich das Volk gegen uns wenden. Also haben sie versucht, einen anderen Weg zu finden, um Jesus irgendwie beiseite zu schaffen. Ich lese nochmal den Vers 20 aus unserem Abschnitt. Da sie jedoch entschlossen waren, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen, beauftragten sie einige Männer damit, ihn zu beobachten. Diese sollten sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich, und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. Und diese Männer, die versuchen jetzt Jesus irgendwie Honig um den Mund zu schmieren, indem sie sich dabei ihm einschleimen. Meister, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt dich allein von der Wahrheit leiten. Und das, was sie sagen, das stimmt zwar, das ist grundsätzlich absolut richtig. Jesus hat wirklich so gehandelt. Aber obwohl diese Menschen die Wahrheit sagen, tun sie es nicht mit einer guten Absicht, sondern mit einer bösen Absicht. Sie wollen Jesus in eine Falle locken, sie wollen ihn irgendwie in Sicherheit wiegen und dann irgendwann ihre Falle zuschnappen lassen. Aber da Jesus unfehlbar war, hat er das durchschaut. Sie hatten keine Chance, ihn da irgendwie in eine Falle zu locken. Wir selber sind sicherlich nicht unfehlbar, wir müssen da mehr aufpassen. Und Achtung vor den Leuten, die uns immer nur Gutes sagen und sich so bei uns beliebt machen wollen. Schon in den Sprüchen des großen Königs Salomo, da heißt es, die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Also ein guter Freund, der sagt uns auch mal, was wir falsch machen, auch wenn uns es wehtut, weil er uns gern hat. Deswegen. Und einer, der immer nur Gutes von uns redet, der uns immer nur Gutes sagt, da sollten wir irgendwann mal aufpassen. Ich bin froh über Freunde, die mir sagen, wo ich auf dem falschen Weg bin. Auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, Kritik anzunehmen. Trotzdem ist es gut. Und Gottes Wort, die Bibel, ist auch so ein Freund, das uns immer wieder Dinge in unserem Leben auch sagt, die uns vielleicht nicht gefallen. Die uns Bauchschmerzen machen, um es mit Mark Twain zu sagen. Die uns zeigen, was läuft in unserem Leben nicht gut, wo entspreche ich nicht diesen Maßstäben, die Gott an mich stellt. Und das ist nicht immer schön. Ich freue mich da nicht immer drüber, wenn ich Dinge in der Bibel entdecke, wo ich sage, Mensch, da liegt bei mir noch viel im Argen. Aber es ist immer noch viel besser, die Wahrheit Gottes über mein Leben zu wissen, als mich in irgendeiner vielleicht auch noch selbst gebastelten Religion in Sicherheit zu wiegen und mir von dieser Religion Honig um den Mund schmieren zu lassen. Und wie gesagt, Jesus hat durchschaut, was diese Männer mit ihm vorhatten. Er hat durchschaut, dass sie sich bei ihm einfach nur einschleimen wollten. Und er erkennt auch die List hinter ihrer Frage, als sie ihn fragen, ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht. Und die Frage war eigentlich war als Zwickmühle, als gut ausgedachte Zwickmühle gedacht. Denn hätte Jesus gesagt, ja natürlich, zahlt dem Kaiser Steuern, das ist gut so, dann hätte er sich mit vielen der Juden verscherzt, weil die Juden lebten unter dieser römischen Besatzungsmacht und Besatzungsmächte sind nie besonders beliebt, vor allem wenn man ihnen noch Steuern zahlen muss. Und wenn er gesagt hätte, ja, zahlt ihnen die Steuer, er hätte sich bei vielen sehr unbeliebt gemacht. Und hätte er gesagt, nein, zahlt dem Kaiser auf keinen Fall die Steuer. Und das haben die Männer eigentlich insgeheim erwartet, dass er diese Antwort geben wird. Dann hätte er es zu tun bekommen mit der römischen Besatzungsmacht. Die Juden hätten ihn direkt ausgeliefert an die Römer und hätten gesagt, hier, der sagt, wir sollen keine Steuern zahlen, der möchte auch einen Aufruhr anzetteln. Und das Römische Reich ging mit solchen Aufrührern sicherlich nicht besonders zimperlich um. Aber Jesus gibt ihnen eine Antwort, mit der sie ihn überhaupt nicht anklagen können, bei denen ihnen einfach der Mund offen stehen bleibt. Er sagt, zeigt mir eine Silbermünze. Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Jetzt leben wir nicht mehr im Kaiserreich. Der letzte deutsche Kaiser hat schon lange abgedankt, der letzte römische Kaiser schon viel länger. Aber statt dem Kaiser sollen wir dem Staat geben, was dem Staat gehört. Also Zölle, Abgaben, Gebühren, Steuern, alles Mögliche, was der Staat so von uns verlangt. Darauf hat der Staat ein Anrecht. Und dieses Anrecht, das legitimiert Jesus hier auch. Aber viel wichtiger als das, was wir dem Staat geben müssen, ist das, was wir Gott geben sollen. Weil er sagt ja auch, gebt Gott, was Gott gehört. Und was gehört denn Gott? Alles. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ihm gehört alles. Gott mit dir, du Land der Bayern. Und dann heißt es, und erhalte dir die Farben seines Himmels weiß und blau. Sein Himmel, nicht der bayerische Himmel, auch wenn es weiß-blau ist. Aber ihm gehört alles, die ganze Welt, das ganze Universum, alles. Und auch dein Leben gehört Gott. Wenn es Gott nicht gäbe, gäbe es niemand von uns und es gäbe nichts. Also hat Gott Anrecht auf alles und insbesondere hat er ein Anrecht auf dein Leben. Und wenn dieser zweite Punkt der Predigt schon heißt, gib Gott dein Leben, dann sollten wir es auch tun. Und es gibt Gründe dafür, Gott dein Leben zu geben. Gib Gott dein Leben, weil er dein Schöpfer ist. Gib Gott dein Leben, weil nur er dir ewiges Leben geben kann. Gib Gott dein Leben, weil er dir Sinn und Ziel im Leben gibt. Gib Gott dein Leben, weil du nur bei ihm wahren Frieden findest. Gib Gott dein Leben, weil nur er dich vor der ewigen Verlorenheit retten kann. Der größte Punkt ist, gib Gott dein Leben, weil er dich liebt. Einer der bekanntesten Verse aus der Heiligen Schrift ist Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und diese Aussage, die können wir verstehen. Eine der Aussagen, die uns vielleicht Bauchschmerzen machen kann. Aber sie muss uns keine Bauchschmerzen haben, wenn wir diesem Gott unser Leben gegeben haben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Amen.